Ich möchte uns den heutigen Predigttext vorlesen. Er steht im Lukasevangelium im 5. Kapitel, die Verse 12 bis 26. Da geht es um die Heilung eines Aussätzigen und eines Gichtbrüchigen. Und es begab sich, da er in einer Stadt war, Jesus, siehe, da war ein Mann voll Aussatz. Da er Jesum sah, fiel er auf sein Angesicht und bat ihn und sprach: Herr, willst du, so kannst du mich reinigen. Und er streckte die Hand aus und rührte ihn an und sprach: Ich will's tun, sei gereinigt. Und alsobald ging der Aussatz von ihm. Und er gebot ihm, dass er es niemand sagen sollte, sondern gehe hin und zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, wie Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis. Es kam aber die Sage von ihm immer weiter aus, und kam viel Volks zusammen, dass sie hörten und durch ihn gesund würden von ihren Krankheiten. Er aber entwich in die Wüste und betete. Und es begab sich auf einen Tag, dass er lehrte, und es saßen da die Pharisäer und Schriftgelehrten, die da gekommen waren aus allen Märkten in Galiläa und Judäa und von Jerusalem. Und die Kraft des Herrn ging von ihm, und er half jedermann. Und siehe, etliche Männer brachten einen Menschen auf einem Bette, der war gichtbrüchig. Und sie suchten, wie sie ihn hineinbrächten und vor ihn legten. Und da sie von dem Volk nicht fanden, an welchem Ort sie ihn hinbrächten, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn durch die Ziegel hernieder mit dem Bettlein, mitten unter sie, vor Jesum. Und da er ihren Glauben sah, sprach er zu ihm: Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer fingen an zu denken und sprachen: Wer ist der, dass er Gotteslästerungen redet? Wer kann Sünden vergeben, denn allein Gott? Da aber Jesus ihre Gedanken merkte, antwortete er und sprach zu ihnen: Was denket ihr in eurem Herzen? Welches ist leichter zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen: Stehe auf und wandle? Auf dass ihr aber wisset, dass des Menschensohn Macht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gichtbrüchigen: Ich sage dir, stehe auf und hebe dein Bettlein auf und gehe heim. Und alsbald stand er auf von ihren Augen und hob das Bettlein auf, darauf er gelegen hatte, und ging heim und pries Gott. Und sie entsetzten sich alle und priesen Gott und wurden voll Furcht und sprachen: Wir haben heute seltsame Dinge gesehen bis dahin.
Ja, wir fahren fort im Nachdenken über das Lukasevangelium. Wir haben das schon an ein paar Stellen gemacht. Ich glaube, wir sind an einer recht bedeutenden Stelle hier auch wieder angekommen. Der Evangelist Lukas, ich betone das mal so, damit nochmal die Absicht dessen deutlich wird, was Lukas vorhat. Er möchte evangelisieren. Er möchte das Evangelium von Jesus Christus deutlich machen. Er schreibt am Anfang seines Evangeliums, dass er es für gut befunden hat, eine Zusammenstellung dessen zu geben, was über Jesus Christus in Wahrheit zu verkündigen ist, um uns Christen einen sicheren Grund der Lehre zu schaffen, in der wir unterwiesen worden sind. Wir sollen Jesus Christus kennenlernen, wir sollen ihn besser kennenlernen, wir sollen ihm begegnen und wir sollen dahin gerufen werden, ihm unser Leben anzuvertrauen. Lukas beginnt ja erstmal mit der Darstellung dessen, wer Jesus überhaupt ist, und kommt dann in Kapitel 4, die Verse 18, 19, 20, an eine Stelle, die man mehr oder weniger zentral als die Überschrift seines gesamten Evangeliums begreifen kann. Da ist Jesus in seiner Heimatsynagoge in Nazareth und lässt sich die Schriftrolle des Propheten Jesaja geben, schlägt Kapitel 61 auf und liest vor: Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Armen Evangelium zu verkündigen, den Gefangenen zu verkündigen, dass sie frei seien, den Blinden, dass sie sehend seien, den hart Bedrückten, dass sie los und ledig seien, und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und dann passiert etwas in diesem Synagogengottesdienst, das wesentlich eindrücklicher ist, als man beim Lesen zunächst denkt. Jesus setzt sich hin. Das klingt banal, aber Jesus hat gerade einen Text vorgelesen, in dem er in der ersten Person Einzahl behauptet: Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt. Jetzt denkt sich der normale Synagogenbesucher: Wen meint er denn wohl? Jeder, der diesen Text vorliest, wäre jetzt verpflichtet zu sagen, wen er damit meint. Keiner kann diesen Text vorlesen und damit sich meinen, bis Jesus kommt. Jesus war derjenige, der diesen Text vorlesen konnte und sich damit gemeint hat. Und deswegen setzt er sich hin. Es ist alles gesagt. Es gibt dazu nichts weiter auszuführen. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt. Wenn derjenige, der damit gemeint ist, das liest, dann kann er sich hinsetzen. Er hat gesagt, wer er ist, er hat gesagt, was er tut. Und indem Jesus sich hinsetzt, stellt er gleichzeitig die Frage: Liebe Synagogengemeinde in Nazareth, wie gedenkst du mit meinem Anspruch und mit meiner Vollmacht umzugehen? Mein Anspruch und meine Vollmacht sind klar. Ich bin der Gesandte Gottes. Ich habe auch gerade vorgelesen, was ich tue. Jetzt guck mal, was du damit machst. Die Synagogengemeinde in Nazareth war nicht bereit, Jesus stehen zu lassen. Sie hatten eine sehr eindeutige Haltung zu Jesu Anspruch. Der muss weg. Sie wollten ihn einen Abhang runterstürzen, damit er stirbt. Jesus geht. Ähnliches, oder um korrekt zu sein, das genaue Gegenteil davon, passiert in Kapernaum. Auch hier Besuch in der Synagoge. Auch hier Jesus Christus steht auf, um zu lehren, und sein Anspruch und seine Vollmacht gehen vor ihm her. Man hat von ihm gehört. Man kennt die Berichte, die über ihn durchs Land gehen. Auch hier die Frage: Liebe Synagogengemeinde in Kapernaum, wie gedenkst du mit dem Anspruch und der Vollmacht Jesu Christi umzugehen? Ich denke, diese Frage ist übertragbar. Die muss nicht in ihrem historischen Zusammenhang betrachtet werden. Die darf sich die Stadtmission in Hema auch stellen. Wie gedenkst du, mit dem Anspruch und der Vollmacht Jesu Christi umzugehen? Wer er ist und wozu er da ist, das hat er geschildert. Am eindrucksvollsten, ja, indem er das dritte Buch Mose zitiert, ein Ereignis, das es in der Geschichte Israels, glaube ich, höchstens ein einziges Mal gegeben hat, das Gnadenjahr des Herrn. Gott hat von Anfang an nicht gewollt, dass den Menschen ihre Lebensschuld anhängen bleibt. Gott hat von Anfang an einen Weg vorgesehen, Menschen aus Sünde und Verschuldung und Not herauszuretten. Und dieses Vorhaben ordnet er prophetisch in seinen alten Bund schon mal mit ein, indem er durch Mose sagen lässt: Alle 50 Jahre soll in meinem Volk der Schuldenzähler auf Null gestellt werden. Alle Äcker, die bis dahin verkauft werden mussten, weil zu wenig Geld da war, gehen an die ursprünglichen Besitzer zurück. Alle Häuser gehen an die ursprünglichen Besitzer zurück. Alles Vieh, das noch lebt, geht an die ursprünglichen Besitzer zurück. Alle Sklaven werden frei. Der Schuldenzähler geht auf Null. Es gab damals auch eine Berechnung der Schulden oder der Werte von Dingen, die abzielten auf dieses Gnadenjahr. Wie wenn man heute mit einer Bank über einen Kredit spricht und da mal abklopft, was an Gewinnerwartung da ist. So ging das damals auch, dass ein Gläubiger sich gefragt hat: Wie viel kann ich aus diesem Haus noch heraus an Gewinn ziehen, bevor ich es zurückgeben muss? Jeder wusste, dieses Gnadenjahr kommt und der Schuldenzähler geht auf Null. Damit meinte Gott, es wird für die Menschen der Tag kommen, an dem ihr Schuldenzähler auf Null gehen soll. Und Jesus reklamiert für sich dabei: Bei diesem Vorhaben Gottes geht es um mich. Ich verkündige euch dieses Gnadenjahr des Herrn. Ich verkündige euch Gefangenen auch, dass ihr frei sein sollt. Und hier geht es, wie wir dann im Kontext mit Johannes dem Täufer ein bisschen mitkriegen, der ja im Gefängnis bleibt, um wesentlich tiefer gehende Gefangenschaft. Hier geht es um eine Gefangenschaft, die ja mit der Folge der Sünde zusammenhängt und mit dem zusammenhängt, der durch die Sünde das Anrecht an den Menschen hat, der sie gefangen legen darf in Sündenketten und in den Tod. Der wird besiegt, der bekommt sein Anrecht abgenommen, er bekommt es abgekauft durch das Lösegeld von Golgatha. Dessen Gefangene sollen frei sein im Blut des Lammes. Diese Gefangenen sollen wissen: Jesus ist kommen, nun springen die Banden, Stricke des Todes, sie reißen entzwei. Unser Durchbrecher ist nunmehr vorhanden. Er, der Sohn Gottes, der machet Recht frei. Bringe zu Ehren aus Sünden und Schanden: Jesus ist kommen, nun springen die Banden. Und mitten ins Herz die dritte Strophe, so würde ich das mal sagen. Jesus ist kommen, der starke Erlöser, bricht dem gewappneten Starken ins Haus, sprenget des Feindes befestigte Schlösser, führt die Gefangenen siegend heraus. Fühlst du den Stärkeren, Satan, du Böser? Jesus ist kommen, der starke Erlöser. Das gilt auch für die, die hier als hart gebundene beschrieben werden. Denen zu verkündigen, dass sie los und ledig sein sollen. Dieser Jesus Christus, dieser Gesandte und Gesalbte des lebendigen Gottes, hält die Vollmacht in der Hand, Seelen wirklich zu versorgen. Gottes Wort sagt, Gott wohnt bei denen, die zerschlagenen Herzens und zerbrochenen Geistes sind. Diese Wohnung nimmt er in ganz persönlicher Beziehung durch seinen Sohn ein. Denen, die zerschlagenen Herzens und zerbrochenen Geistes sind, verkündigt dieser Sohn Gottes, dass sie frei sein sollen, wenn sie ihn mit seinem Anspruch und mit seiner Vollmacht, nämlich der Vollmacht des lebendigen Gottes, zum Herrn ihres Lebens machen. Alles das erleben die Leute in Kapernaum, da die Synagogengemeinde beschließt, sich für die Vollmacht dieses Herrn zu öffnen und sich seinem Anspruch zu unterstellen. Dazu gehört zum Beispiel die Schwiegermutter des Simon Petrus, von der Lukas sagt, sie hatte das Fieber und damit war keine fiebrige Erkältung gemeint. Wenn Lukas, der Arzt, das so formuliert, dann meint er, es steht spitz auf Knopf. Sie war dem Tod näher als dem Leben. Jesus ergreift sie und holt sie ins Leben zurück, und zwar in einem derartig durchschlagenden Maß. Gerade lag sie noch auf den Tod und im nächsten Augenblick macht sie Küchendienst. In dieser Vollmacht ist er Herr des Lebens. In dieser Vollmacht zieht Leben ein bei den Menschen, die ihr Leben auf Jesus Christus werfen. Und diese Frage, wie gedenkst du mit der Vollmacht und dem Anspruch Jesu umzugehen, die entwickelt der Evangelist Lukas dann nochmal ganz persönlich. Das hatten wir beim letzten Mal besprochen, indem er das Beispiel der cholerischen Streitaxt Simon Petrus schildert. Bis dieser Mann, der in Gethsemane dem Malchus ein Ohr abschlägt, dahin gebracht ist durch die Begegnung mit Jesus, vor Jesus niederzuknien und zu sagen, Jesus, geh weg. Ich bin Sünder und du bist der heilige Gottes Sohn. Wir beide passen nicht ins selbe Boot. Damit ist der Anspruch erkannt. Und dann kommt die Evangeliumsvollmacht Jesu, wenn er sagt, fürchte dich nicht, Simon. Die Analyse des Simon war ja eine völlig richtige. Jesus sagt dazu, fürchte dich nicht. Er sagt es deswegen, weil er es schon von Golgatha her spricht und weil er damit meint, ich bin dazu gekommen, in deinem Leben als Sünder den Shalom des lebendigen Gottes aufzurichten. Ich bin dazu gekommen, dich mit deinem Leben in Frieden vor Gott, Frieden mit Gott zu bringen, indem ich deine Sünde von dir trenne und sie selber trage aufs Kreuz und sie ins Meer schmeiße, wo es am tiefsten ist. Darum fürchte dich nicht. Und ich wiederhole nochmal meinen Merksatz vom letzten Mal. Der Shalom Gottes ist etwas anderes, als wenn wir von Frieden reden. Wir denken das Wort Frieden sehr preußisch. Das heißt, Friede bedeutet so viel wie, ich finde gerade keinen Anlass, Krieg gegen irgendjemanden zu führen. Bei Gott heißt Shalom, er beseitigt die Kriegsgründe, die er gegen mich hatte. Alle Gründe seines Zorns, alle Gründe gegen mich ins Feld zu ziehen, lädt er seinem Sohn auf. Sodass er, wenn er auf mich sieht, nichts mehr sieht, was seinen Zorn erregt, denn alles das hat sein Sohn schon getragen. So ist der Friede des lebendigen Gottes, in den mein Leben gestellt werden soll, wenn ich es Jesus Christus übergebe, nicht nur die Abwesenheit von Krieg, sondern das Fehlen von Kriegsgründen. Wie gedenkst du, ganz persönlich, denn an Simon Petrus geht die Frage, ganz persönlich, wie gedenkst du persönlich, mit Anspruch und Vollmacht Jesu Christi umzugehen? Nachdem sich Lukas diesem Thema intensiv gewidmet hat, kommt er zu seinem eigentlichen Kerngeschäft als Evangelisten, nämlich zu dem Ruf hin zu Jesus. Wer dieser Jesus ist, hat er geschildert. Jetzt geht es darum, du musst hin zu diesem Jesus. Und was hätte ein Evangelist anderes zu rufen, als du musst hin zu diesem Jesus? Und was hätten wir dann anderes zu verkündigen? Egal um welche Lebenssituation es geht, du musst hin zu Jesus. Lukas schildert zwei Begebenheiten dazu, die Wichtiges zu vermitteln haben. Die erste ist die Begebenheit, dass ein Aussätziger zu Jesus kommt. Man könnte sich jetzt die Frage stellen, was ist da so wichtig dran? Wir haben schon erfahren, dass Jesus viele Kranke geheilt hat. Er hat auch viele unreine Geister ausgetrieben. Das wird so in der Summe erzählt. Warum geht Lukas da nicht drauf ein und jetzt aber hier diese Einzelperson? Die Antwort lautet, dieser Aussätzige war der Erste. Zwischen Miriam, der Schwester des Mose, und diesem Aussätzigen hat es in Israel keinen Aussätzigen gegeben, der rein geworden wäre. Eine Ausnahme bildet Naaman, aber der war Syrer, der gehörte dem Volk Gottes nicht an. Aussatz hatte damals im Denken der Menschen eine sehr tiefgehende geistliche Bedeutung. Man deutete das so, dass jemand, der am Körper aussätzig war, in seinem Verhältnis zu Gott und an seiner Seele ein unreiner Mensch war. Ich glaube, das war auch der Grund, weshalb man diese Leute aus der Stadt verbannt hat. Man hatte Angst, dass man sich an deren Sünde, wie man das damals deutete, mit verunreinigt. Wenn es so viel Unreinheit durch Aussatz in Israel gab, dann hatten die Menschen stets vor Augen, wie viel Unreinheit am inwendigen Menschen in den Augen Gottes, in seinem Volk doch da ist. Um sich darüber hinwegtäuschen zu können, hat man auch die Aussätzigen aus der Volksgemeinschaft beseitigt. So wie es gibt heute noch Gemeindetheorien, in denen der Gedanke vertreten wird, wenn man Menschen aus der Abendmahlsgemeinschaft ausschließt, könnte man sich selbst reinhalten von Gemeinschaft mit deren Sünde. Und man unterschlägt dabei, dass man selbst ja nichts anderes ist als Sünder. Und die Frage, die mit so einem Aussätzigen dann immer wieder verbunden war, war, wo kommt denn mal Reinheit her? Wann wird denn das Verhältnis des Volkes zu Gott mal wirklich bereinigt? Diese Geschichte schildert auch, dass im Gesetz des Mose schon ein Umgang mit Aussätzigen vorgesehen war. Das war schon geordnet worden. Das hat Gott am Sinai dem Mose mitgeteilt, wie dann zu verfahren ist. Die Priester mussten den Aussatz feststellen. Dann kam der Ausstoß und wenn der Aussätzige wieder rein geworden war, musste er wieder zum Priester und der Priester stellte fest, er darf zurückkommen, auch in die Synagogengemeinschaft zurückkommen. Auch das bedeutete für Aussätzige ja eine endlose Verlorenheit. Sie waren ausgeschlossen aus der Gemeinschaft des priesterlichen Dienstes an ihnen. Man vermittelte ihnen ständig das Gefühl, sie seien ausgeschlossen aus der Gemeinschaft mit Gott. Gott hat das in seinem Wort geordnet und über Jahrhunderte hinweg ist diese Passage des Gesetzes offensichtlich nie zur Anwendung gekommen, da nie ein Aussätziger rein geworden ist. Das hatte man auch bemerkt bei den Rabbinern und sich die Frage gestellt, wie gehen wir denn mit diesem Abschnitt im Gesetz um? Und die Lösung war, das ist ein Zeichen des Messias. Wenn der kommt, dann wird der Aussätzige reinmachen. Das finden wir zum Beispiel in der Antwort, die Jesus den Johannesjüngern gibt, als Johannes im Gefängnis in einer Krise Jesus fragen lässt, bist du der kommen soll oder sollen wir weiter warten? Da sagt Jesus nicht, ja, bin ich. Dieses Zeugnis wäre ein bisschen beliebig gewesen, sondern er sagt, hört hin, seht zu und berichtet Johannes. Dazu gehört dann auch, Aussätzige werden rein. Ein Erkennungszeichen der Vollmacht des Messias, des lebendigen Gottes, Aussätzige werden rein. Das meint Jesus auch, wenn er den ehemals Aussätzigen losschickt zum Priester, um sich ihm zu zeigen, ihnen zum Zeugnis. Dieses Zeugnis sollte sein, hier ist jemand, der nach den Regeln des Gesetzes für aussätzig erklärt wurde von den Priestern. Der ist jetzt rein geworden von seinem Aussatz. Und liebe Priester, was lehrt uns das? Das lehrt uns, dass derjenige, der dieses Wunder vollbracht hat, der Messias des lebendigen Gottes ist. Ihnen zum Zeugnis. Dieser Heiland, dieser Erlöser, dieser Retter aus den Sünden, aus der Unreinheit, der ist jetzt da. Der heilt, der rettet, der erlöst, der beseitigt die Sünde und die Unreinheit. Und er tut das mit einer Geste, die bedeutend mehr sagt, als dass man sie so schnell mal überlesen könnte. Jesus streckte seine Hand nach ihm aus. Das war nicht nur menschlich undenkbar, dass jemand seine Hand nach einem Aussätzigen ausstreckte. Das bedeutet nichts Geringeres, als dass der lebendige Gott in höchst eigener Person sich selbst nach Sündern, die vor ihm unrein sind, ausstreckt. Bemerkenswert hierbei ist auch, dass es nicht das Sich-Hinstrecken des Aussätzigen zu Jesus ist, sondern das Sich-Hinstrecken Jesu zum Aussätzigen. Der Aussätzige hatte nichts anderes zu bringen als seine Unreinheit. Ich glaube, dass der Evangelist Lukas hier nichts Geringeres vermittelt als zwei Grundsätze, die Martin Luther für die Reformation formuliert hat. Allein Christus, wenn sich für ein Leben, das am Rande des Todes ist, das heißt hier im Bericht, er war voll Aussatz, die Frage stellt, woher kommt mir Hilfe? Dann heißt die Antwort, allein Christus. Wenn sich jemand die Frage stellt, wo soll ich mit meiner Lebensnot hin? Wo soll ich damit hin, was mir den Geist zerbricht, was mir das Herz zerschlägt? Dann lautet die Antwort, allein zu Christus. Und wenn du nichts anderes zu bringen hast als deine Unreinheit und dein zerschlagenes Herz und deinen zerbrochenen Geist, dann ist Jesus Christus deine Adresse. Wenn du ihm nämlich das bringst, dann wirst du seine Gnade erfahren. Das ist die zweite Säule der Reformation. Jesus ist gekommen, weil Gott dir von Herzen gnädig sein will. Und alles, was du erwarten darfst, ist seine Gnade. Aber die darfst du ganz und völlig erwarten. Und allein aus dieser Gnade wird dein Leben neu. Du kannst zu Jesus mit nichts anderem kommen als mit Unzulänglichkeit. Darum versuch's erst gar nicht. Und komm mit dem, was du wirklich ehrlich vor ihn zu bringen hast. Vertrau darauf, dass er dir in seiner Gnade begegnet. Deswegen lautet die Frage oder die Bitte des Aussätzigen hier auch, Herr, willst du so kannst du mich reinigen. Das geht viel tiefer. Das ist nicht die Frage, Herr, willst du, so kannst du mich gesund machen. Das ist die Frage, Herr, willst du, so kannst du als der allmächtige Gesandte des lebendigen Gottes mein Leben in deine Hand schließen und es von Grund auf reinigen. Und Jesus antwortet, und diese Antwort ist übertragbar, ich will's tun, sei rein. Wer im Vertrauen auf seine Gnade mit der Bitte um sein Erbarmen zu ihm kommt, wird immer nur dieses eine erfahren, dieses Ich will's tun. Dazu ist der Sohn Gottes gekommen, dass er all das tut. Wer mit der Bitte zu ihm kommt, Herr, willst du, so kannst du mein Leben vor Gott in Ordnung bringen, und Herr, willst du, so kannst du die Dinge in meinem Leben heben und tragen und wenn du willst sogar beseitigen, wirst du von Jesus Christus immer die Antwort kriegen, ich will's tun, sofern du bereit bist, seinen Anspruch und seine Vollmacht gelten zu lassen. Ihn nicht als Dienstleistungsautomaten, sondern als Herrn, als Sohn des lebendigen Gottes. Du darfst ihm im Vertrauen diese Bitte äußern, Herr, willst du? Und du darfst darauf vertrauen, dass er dir antwortet, ich will's tun. Darum darfst du alles zu ihm bringen und erst recht das, was dir aufgeht wie diesem Petrus, weshalb er sagte, geh von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Du das mit dem Satz, Herr, willst du, so kannst du das wegnehmen, zu ihm bringst, wirst du auch von ihm zu hören kriegen, fürchte dich nicht. Oder siehe, ich bringe dir den Shalom des lebendigen Gottes. Allein Christus ist deine Adresse, allein seine Gnade ist deine Hilfe, darum hin zu ihm, das erste Mal dieser Ruf des Evangelisten. Diese Geschichte zieht Kreise. Es sollte ja ihnen zum Zeugnis sein. Offenbar geht dieses Zeugnis rum. Jedenfalls beginnt eine etwas andere Phase im Umgang der Juden mit Jesus. Bisher war das ja alles so sensationell. Entschuldigt kurz. Und man konnte es noch nicht so richtig deuten. Es war dann bei Pharisäern und Schriftgelehrten die Frage, sag mal, ist dieser Jesus eigentlich ernst zu nehmen? Jetzt kam dieses Zeugnis, da ist ein Aussätziger rein geworden. Und mit diesem Zeugnis kam die Erkenntnis, ja, der ist wohl ernst zu nehmen. Und es zündete Stufe 2 der jüdischen Inquisition. Es versammelten sich alle möglichen Pharisäer und Schriftgelehrten, nicht nur aus Galiläa, sondern auch aus Judäa, und sogar die Chefetage in Jerusalem hatte Leute geschickt, um mal zu gucken, was hat's denn mit diesem Jesus eigentlich auf sich? Müssen wir den irgendwie verfolgen oder können wir den zu den Akten legen? Und dann geschieht etwas Zweites, sehr Entscheidendes zum Thema hin zu Jesus. Es kommen 4 Männer, die einen 5. auf dem Bett herantragen. Dieser 5. ist gelähmt. Und sie möchten, dass Jesus ihn heilt. Das Problem ist, sie kommen zu Jesus nicht hin. Sie hatten auch 2 entscheidende Dinge zum Thema hin zu Jesus erkannt. Als erstes hatten sie erkannt, allein Christus, das hatte ich schon geschildert. Und als zweites hatten sie erkannt, hin zu Jesus jetzt. Nicht irgendwann, sie hätten ja sagen können, ja, jetzt warten wir mal hier draußen, der hört ja irgendwann auf und dann gehen die nach Hause, dann haben wir Platz. Nein, so nicht. Hin zu Jesus jetzt. Das ist jetzt der Moment. Das duldet keinen Aufschub. Wenn Jesus zu erreichen ist, dann jetzt hin zu ihm. Johann Herrmann hat das in einem Lied mal in der Strophe formuliert. Heut lebst du, heut bekehre dich, ehe morgen kommt, kann's ändern sich. Und dieses hin zu Jesus jetzt, das motiviert sie. Sie steigen außen die Treppe rauf, sie hauen ein Loch ins Dach. Das war bei den Lehmdächern wahrscheinlich einfacher als heute. Und sie lassen ihren gelähmten Freund von oben direkt vor Jesus runter und dokumentieren damit, wie wichtig ihnen das ist, hin zu Jesus allein und hin zu ihm jetzt. Jetzt gilt's. Das ist der Glaube, den Jesus sieht. Das wird hierher extra betont, als Jesus ihren Glauben sah. Und damit dokumentiert sich hier im Verhalten dieser vier Freunde eine dritte Säule der Reformation. Man kommt zu Jesus allein durch Glauben. Und im Glauben gilt hin zu Jesus jetzt, egal welche Hindernisse da sein mögen. Durch die Hindernisse durch, an den Hindernissen vorbei, trotz der Hindernisse oder wegen der Hindernisse hin zu Jesus, das ist die entscheidende, die alles entscheidende Lebensrichtung. Die Lebensrichtung, die ihren Glauben und ihre Hoffnung auf Jesus ausrichtet und die hin will zu ihm im Glauben. Im Glauben, dass er als der Sohn des lebendigen Gottes alle Not, die dieser Mensch, der hin zu ihm sollte, mit sich trägt, in seine Hand nehmen und in seine Heilung hineinnehmen kann. Dazu sagt Jesus, oder dazu sagt Lukas, als Jesus ihren Glauben sah. Und jetzt passiert das Entscheidende in dieser Begebenheit. Der ursprüngliche Plan war ja, dass Jesus den Gelähmten gesund macht. Aber Jesus reagiert auf diesen Glauben der fünf, der ihn sucht und der ihn jetzt sucht, mit dem Satz: Dir sind deine Sünden vergeben. Damit hat Jesus einmal mehr ans Licht gebracht, was das wirkliche Problem ist. Das wirkliche Problem, das er an anderer Stelle in sehr drastischen Bildern, die mich immer sehr schlucken lassen, schildert, wenn er sagt, wenn dich dein rechtes Auge zur Sünde verführt, reiß es aus. Es ist besser, dass du als Krüppel ins ewige Leben gehst, als dass du gesund im Höllenfeuer landest. Jesus weiß selbstverständlich als Sohn des lebendigen Gottes um das Wesentliche und auch um die wesentliche Problematik. Und die wesentliche Problematik ist nun mal Unfriede mit Gott, Leben in der Trennung von Gott und Leben aus der Trennung von Gott. Diese Trennung von Gott hat ja ihre Gesetzmäßigkeiten, der wir dann folgen. Und so zeigt sich unsere Sünde immer darin, dass wir in Sünden leben. Die Sünde muss bereinigt werden, indem Jesus seinen Shalom im Leben eines Menschen aufrichtet und indem er dadurch auch die Sünden mit an sein Kreuz nimmt, mit seinem Blut abwäscht. Deswegen antwortet Jesus auf den Glauben dieser fünf mit dem Satz: Dir sind deine Sünden vergeben. Jesus geht direkt zum Zentrum. Es kam, wie es kommen musste. Pharisäer und Schriftgelehrte werden stutzig und sind direkt beim Thema Gotteslästerung. Wenn ein Mensch das sagen würde, wäre es wahrscheinlich auch Gotteslästerung. An dieser Stelle beginnt die Falle für die Pharisäer und die Schriftgelehrten, in der Jesus sie dann anschließend auch fängt. Es gab eine Methode im Bereich der Schriftgelehrten und der Rabbiner, um Wahrheit zu erkennen, die lautete: Das leichter zu Sagende wird als wahr erwiesen durch das schwerer zu Sagende. Das ist das Nächste, was Jesus hier sagt. Was ist leichter, zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause? Wenn Jesus sagt, dir sind deine Sünden vergeben, dann ist das ja zunächst mal menschlich gesprochen einfach dahergeredet. Das kann jeder sagen. Jeder Dahergelaufene kann diesen Satz aussprechen. Ob da irgendwas Wahres dran ist, weiß kein Mensch. Es ist nicht kontrollierbar. Folgerichtig musste irgendein Ereignis herbei, an dem man sagen konnte, auch das ist wahr, denn es wurde gerade als wahr bestätigt durch ein göttliches Eingreifen. Und das ist das, was man als schwerer zu sagen definiert, denn wenn man so etwas sagt und es passiert nicht, hat man ein Problem. Also sagt Jesus nach dem Satz, dir sind deine Sünden vergeben, der erstmal sehr leicht dahin zu sagen ist, den Satz, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Jetzt gibt es in dieser Situation zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, es passiert gar nichts. Dann ist Jesus in dieser Sekunde entlarvt als Schwätzer und Scharlatan. Oder der Gelähmte steht auf, nimmt sein Bett und geht nach Hause. Damit ist Jesus bestätigt in all dem, was er sagt, dadurch, dass Gott sich zu ihm stellt. Folglich geschieht, was Jesus sagt. Der Gelähmte steht auf, nimmt sein Bett, versucht nach Hause zu gehen und preist den lebendigen Gott, seinen Retter. Denn es ist deutlich geworden, was dieser Jesus Christus verkündigt, das hat Substanz. Wenn er dir zuspricht, dir sind deine Sünden vergeben, dann tut er das, weil er die Macht dazu hat, dir wirklich deine Sünden zu vergeben. Diesem Gelähmten spricht er sein Blut von Golgatha schon zu, das erst noch fließen musste. Uns spricht er es zu, weil es für uns geflossen ist. Dass er das darf, dass er diese Vollmacht hat, uns zuzusprechen, dir sind deine Sünden vergeben, das bestätigt der lebendige Gott eindrucksvoll, indem er diesen Gelähmten sich von seinem Bett erheben lässt. Und das wird auch das Seltsame sein, das die Zuschauer bezeugen, wenn sie sagen, wir haben heute Seltsames erlebt. Sie haben nämlich erlebt, der von Gott mit der Vollmacht ausgerüstet ist, auf Erden Sünden zu vergeben, ist da. Darum, so folgt für den Evangelisten Lukas, kann es schlecht eine andere Lebensrichtung geben als die hin zu Jesus. Allein dieser Jesus Christus, allein im Glauben muss er erfasst werden, und zwar jetzt, hin zu Jesus jetzt. Und allein in der Gnade wird sein Handeln an dir stattfinden, indem er dir zuspricht, ich will's tun, und indem er dir zuspricht, dir sind deine Sünden vergeben. So richtet er in deinem Leben den Shalom des lebendigen Gottes auf, den Frieden mit dir. So richtet er in deinem Leben auf, was aus seiner Vollmacht heraus geschieht, dass er Gefangene, die in Tod- und Sündenketten gefangen liegen, frei macht, dass er Hartgebundene, die mit zerschlagenem Herz und zerbrochenem Geist zu ihm kommen, trägt und pflegt und ihre Last zu seiner Last macht. Und der Shalom des lebendigen Gottes, der den Schuldenzähler auf Null stellt. Darum hin zu Jesus, und ich sag's nochmal, hin zu Jesus jetzt. Amen.